Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der SPD-Vorstand kommt an diesem Sonntag und Montag in Berlin zu einer Klausurtagung zusammen. Dabei will die Parteispitze wichtige Weichen für den Bundestagswahlkampf 2025 stellen. Der Sieg der SPD bei den Landtagswahlen in Brandenburg kann nicht darüber hinwegtäuschen. Die Partei des Bundeskanzlers ist bei den Menschen in Sachsen und Thüringen mit je rund 6% Stimmen marginalisiert worden. Olaf Scholz selbst ist im Vergleich zu seinen Beliebtheitswerten beim Amtsantritt abgesagt. Und der Rücktritt des Generalsekretärs und Hoffnungsträgers der Partei, Kevin Kühnert, schwächt das Personaltableau der Sozialdemokraten. Wo steht die Partei von Übervater Willy Brandt heute? Wie steht es um die Zukunft der ältesten Partei Deutschlands? Das möchte ich von Jannik Treiber wissen. Er ist Politikwissenschaftler an der TU Dresden und jetzt live am Telefon. Guten Morgen, Jannik Treiber.
Guten Morgen, ich begrüße Sie.
Wo sehen Sie den Beginn des Abstiegs der SPD?
Das ist sehr schwierig zu sagen, aber der Abstieg begann sicherlich damit, als man realisieren musste, dass all die netten Forderungen aus dem Wahlkampf trotz Regierungsanführung sogar der SPD einfach nicht durchzusetzen sind in dem Maß, wie man sich das vorgestellt hat. Zum einen eben aus externen Zwängen wie dem Ukraine-Krieg und den Energiepreisen und so weiter. Auf der anderen Seite aber auch eben wegen der Koalitionspartner, die das so nicht mittragen, die ein oder andere sozialstaatliche Forderung.
Also die Ampel als Grund für die Niederlage?
Sicherlich einer der Gründe. Es ist aber, wäre zu einfach zu sagen, dass es nur um einen oder diesen einen Grund geht. Die schlechte Regierungsperformance, auch die Blässe, sage ich mal, der Minister ist sicherlich ein Grund. Aber auch intern sehen wir, dass es da die ein oder andere Schwierigkeit gibt. Ich möchte da zum Beispiel an den offenen Brief erinnern, den es kürzlich gab, dass die SPD eben nicht ihre Migrationspolitik in Richtung einer stärkeren Begrenzung orientieren solle, also auch interner Widerstand. Und Sie haben es ja eben schon angesprochen, dass eben auch wichtige Menschen aus dem Personal, wie jetzt eben Kevin Kühnert, wegfallen.
Die SPD will laut Beschlussvorlage der Vorstandsklausur mit einer grundlegenden Einkommensteuerreform 95% der Steuerzahler entlasten, dafür die höchsten 1% der Einkommen stärker besteuern. Das klingt ja nach einer alten sozialdemokratischen Idee. Hat die Partei über die vergangenen Jahre diese Traditionslinien missachtet, die soziale Frage?
Man hat sich, das ist zumindest der Eindruck, der so entsteht, nicht wirklich darum bemüht, diese Forderungen mit einer wirklich, sage ich mal, letzten Konsequenz doch in die Regierung zu tragen und auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Also der Kanzler wirkte immer etwas schwach dahingehend, aber auch die Minister wirkten da nicht wirklich so, als würden sie ihre Forderungen, ihre Ziele bis zum letzten Ende durchkämpfen wollen. Wenn Sie das mal zum Beispiel mit Christian Lindner vergleichen und seinem Festhalten an der Schuldenkrise, dann sehen wir da irgendwie so ein Einknicken, was dann in der Konsequenz schon den Eindruck erweckt, man würde gar nicht so sehr für seine Ziele kämpfen wollen.
Heißt das jetzt für die SPD zurück zu der Kernklientel der Arbeiter?
Das ist ein Versuch, den man sicherlich anstellen wird und auch anstellen werden muss. Aber wir dürfen uns da auch nichts vormachen. Die SPD lebt mittlerweile, wie übrigens auch die CDU, davon, dass sie größtenteils von älteren Menschen gewählt wird. Und die arbeitende Bevölkerung oder die klassischen Arbeiter, wenn wir diese Kategorisierung verwenden wollen, wählen unter anderem zu einem nicht unerheblichen Teil mittlerweile AfD, die in den meisten Umfragen vor der SPD liegt. Also natürlich ist das ein hehres Ziel und auch ein wichtiges Ziel für die SPD, aber es wird alleine nicht ausreichen.
Ja, und spricht die SPD noch junge Menschen an und sagt denen diese Idee der Sozialdemokratie noch etwas? Das ist auch die Frage, ne?
Ja, also die SPD bemüht sich, denke ich, natürlich um junge Menschen, sich da auch aufzujungen oder jünger zu machen, dort eben auch Angebote zu schaffen. Die Jusos sind sicherlich eine doch recht aktive Gruppe, wenn wir uns so die Jugendgruppen der einfach Parteien anschauen. Auf der anderen Seite sprechen die Zahlen eben teilweise eine andere Sprache. Da ist dann die SPD nicht unbedingt unter den stärksten Kräften, zum Beispiel bei Erstwählern, aber auch bei jungen Menschen unter 30.
Ja, viele junge Wählende machen ihr Kreuz bei der AfD. Sie, Herr Treiber, an der TU Dresden, Sie beobachten ja auch diesen Trend nach rechts. Ja. Wie kann man diese jungen Leute vielleicht wieder einfangen? Gibt es da Hinweise?
Ich denke, es braucht für diese Menschen eine Perspektive, und zwar eine durchaus auch ganzheitliche Perspektive. Also spätestens mit Beginn der Corona-Pandemie haben wir ja gesehen, dass junge Menschen eigentlich die sind, von denen man sehr stark erwartet, dass sie zurückstecken in der Schule, im Studium und so weiter. Was wir aber sehen und ich fürchte vielleicht auch wieder sehen werden, ist, dass sich der Wahlkampf, wenn es dann auch um Sozialleistungen geht, immer ganz massiv an den Älteren orientiert. Also welches Rentenmodell machen wir? Wie können wir die Rente erhöhen? Aber es braucht eben auch für junge Menschen, für Menschen, die studieren, die in Ausbildung sind, die vielleicht auf der Suche nach einem Job sind, die sich ihre erste eigene Wohnung mieten wollen, die einfach ins Leben starten wollen, für die braucht es eben Perspektiven und die müssen auch entsprechend betont werden.
Und auch eine andere Ansprache im Netz, mit der ja auch die AfD erfolgreich ist?
Ja, die braucht es sicherlich. Auf der anderen Seite kann man das eben nicht einfach so hochziehen und dann innerhalb kürzester Zeit glauben, dass man dadurch eine extreme Beliebtheit generiert, sondern man muss da eben seinen Stil finden, man muss Inhalte finden. Also ich möchte daran erinnern, dass der Bundeskanzler, dass Olaf Scholz ja auch seit einiger Zeit irgendwie seine Aktentasche bei TikTok in die Kamera hält und trotzdem ist er eben relativ unbeliebt in Umfragen, trotzdem steht die SPD so schlecht da. Also das braucht es, aber es braucht es als Teil eines Gesamtkonzeptes, weil es keine Inhalte ersetzt.
Vielleicht ist es ja auch eine Frage der Protagonisten, ne? Also gibt es zu wenige Charismatiker bei der SPD, so wie Willy Brandt eben einer war, der auf der SPD-Webseite zur Geschichte ja als erstes übrigens zu sehen ist, der auch Intellektuelle begeistert hat.
Ja, nicht nur Willy Brandt, auch wenn er sicherlich in den späteren Jahren dann sehr stark in so eine etwas konservative Richtung gegangen ist, ist Helmut Schmidt da sicherlich zu nennen. Also es braucht so eine Person, auf die man das so ein bisschen fokussieren kann. Das hängt aber auch einfach damit zusammen, dass, wie wir ja schon eingangs besprochen haben, die Minister einfach oder viele der Minister einfach zu blass sind. Also was hören Sie denn von Bauministerin Geiwitz oder wie viel hören Sie denn von Leuten wie Hubertus Heil? Also da kommt einfach nicht so viel bei rum und jetzt hat man so ein bisschen die Hoffnung in Boris Pistorius als Verteidigungsminister, aber mit Leuten wie Willy Brandt ist das doch überhaupt nicht auf eine Stufe zu stellen.
Ja, braucht es vielleicht auch mehr Charisma, mehr intellektuelle Stärke? Dagegen steht, sag ich mal, der puristische, technokratische Olaf-Scholz-Stil. Ist das auch ein Problem?
Auf jeden Fall ist das ein Problem. Und ich würde es noch nicht mal technokratisch nennen, sondern es ist einfach in einem Maße sich nicht orientieren, dass es eigentlich defizitär ist, dass der Kanzler eben nicht zeigt, wofür zum einen seine Partei steht, aber auch die Regierung in ihrer Gesamtdynamik an sich steht. Er könnte da sicherlich einen Ton vorgeben, das tut er aber nicht, sicherlich auch um des internen Friedenswillens. Aber dadurch fehlt der Gesamtregierung und auch der SPD eben eine gewisse Stärke zu zeigen, dies ist die Richtung, dies ist die Idee, die wir für dieses Land haben und so wollen wir arbeiten, damit es den Menschen besser geht.
Ja, wo sind die führungsstarken Frauen in der SPD? Über die haben wir noch nicht gesprochen. Saskia Esken ist ja eher unsichtbar. Frau Geiwitz hatten Sie auch angesprochen.
Ja, das ist sehr schwierig zu sagen. Das Problem ist natürlich, dass die Rekrutierungsmechanismen in Parteien, und das wäre jetzt ein Thema für ein ganz anderes Interview, oftmals so aufgestellt sind, dass Männer sich da halt besser durchbeißen oder in größerer Zahl durchbeißen, weil sie natürlich auch die durchaus starke Konkurrenz intern haben. Da geht es teilweise in den Parteien ein bisschen hässlich zu. Aber natürlich, es gibt da kein Gesicht, kein weibliches Gesicht, was wirklich in der Lage wäre, sich an die Spitze zu stellen, nicht unbedingt als Spitzenkandidatin, aber einfach als prominente Person und zu sagen, das ist jetzt eine Person, die wir hier haben, die wir präsentieren können.
Jetzt haben wir viel über SPD-interne Gründe, mögliche Gründe gesprochen, aber ist vielleicht auch ein Grund die allgemeine Krise der Volkspartei?
Ja, auf jeden Fall. Die Menschen, und wir haben ja auch über junge Menschen gesprochen, gerade auch jüngere Menschen sind viel eher bereit, ihre Parteipräferenz zu ändern und bei der einen Wahl eine andere Partei zu wählen als bei der anderen Wahl. In Ostdeutschland ist das zum Beispiel schon immer so.
Noch eine kurze Frage. Jetzt bleibt der SPD noch ein Jahr bis zu der Bundestagswahl. Wird die Kanzlerpartei das Ruder herumreißen können? Wie sehen Sie das?
Das ist schwierig zu sagen. Ich fürchte, aktuell sieht es nicht danach aus, aber vielleicht zaubert man ja noch programmatisch oder personell die ein oder andere Überraschung aus dem Hut.
Sagt Jannik Treiber, Politikwissenschaftler an der TU Dresden zur Vorstandsklausur und Zukunft der SPD. Danke für das Gespräch heute Morgen.
Sehr gerne.